Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu den politischen Anomalien mit Charles und meiner Wenigkeit. Grüße gleich mal hier, Charles.
Ja, hi, grüß dich Frank und grüßt euch liebe Freunde. Schön, heute wieder hier zu sein und ein neues, super spannendes, mysteriöses Thema ergründen zu können.
So ist es. Wir starten in unsere 6. Episode. Das ist jetzt schon die 10. Folge, die wir hier gemeinsam in diesem Format aufnehmen. Und wie schon bei den Folgen zuvor, machen wir auch jetzt wieder einen Sprung zu einem völlig anderen Thema, zu etwas völlig Neuem. Wir haben jetzt schon viel in die Geschichte geschaut, zurückgeguckt, interessanteste Themen dort rausgegraben. Und heute starten wir mal in der Gegenwart und schauen auch mal ein bisschen in die Zukunft. Werden aber auch in die Vergangenheit schauen. Um was geht's? Heute ist das Thema Super Cities, Future Cities, Utopien, Dystopien. Und als großen Einstieg nehmen wir das saudi-arabische Projekt NEOM, die Stadt der Zukunft, die jetzt gerade am Roten Meer gebaut wird und die eins der ambitioniertesten Projekte sind, die gerade auf dieser Erde laufen. Und wollen uns das mal ein bisschen anschauen und einfach darüber das mal vergleichen, auch in einen historischen Kontext stellen, diese Idee von urbanem Leben und in welche Richtung wollen wir überhaupt leben. Und das ist, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Thema NEOM, Super Cities, Utopien, Dystopien und haben eine Menge am Start.
Ja, dieses Thema ist ja auch in vielerlei Hinsicht ganz besonders interessant. Wir haben ja in der Reihe politische Anomalien jetzt schon verschiedene historische Objekte, Subjekte sozusagen untersucht, von kleinen Volksgruppen, von einem autonomen Gebiet, ich denke jetzt an die Folge Tschetschenien, bis zu so extraterritorialen Gebieten und Sonderzonen wie die City of London. Aber diesmal sprechen wir über etwas, was nicht direkt historisch ist, weil es sich um Projekte für die Zukunft handelt, die natürlich aber schon ganz viel mit der Gegenwart zu tun haben, denn die werden natürlich heute konzipiert und ja auch schon zum Teil umgesetzt. Und auf der anderen Seite weisen sie aber auch in die Vergangenheit. Wenn wir jetzt philosophiegeschichtlich schauen, dann haben sie natürlich Vorläufer, aber auch ein paar historische, wo solche Projekte schon mal versucht worden sind umzusetzen und teilweise auch gescheitert sind. Und das ist einfach für uns aus unserer Sicht super interessant und gehört aus diesem Grund mit in diese Reihe der politischen Anomalien, weil es sich hierbei natürlich um geplante Anomalien handelt und die werden unser Leben in Zukunft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit massiv mitgestalten und deshalb ist es so wichtig, darüber heute einmal zu sprechen und auch die Bezüge zur Vergangenheit und Gegenwart aufzuzeigen.
Ja, und lass uns mal mit NEOM einsteigen, weil das ist auch wirklich bedeutsam so. Das ist nicht irgendwie, hat nur den Reiz des Exotischen, sondern das passiert in Saudi-Arabien. Das ist wirklich das Zentrum auch von Petrodollar. Das ist eine sehr, sehr mächtige, einflussreiche Region für die Weltwirtschaft, für uns auch. Und dort werden möglicherweise neue Standards auch gesetzt und entwickelt, was urbanes Leben bedeuten kann. Und es ist ein faszinierendes Thema, was da gerade jetzt passiert. Wie wollen wir denn einsteigen? Haben wir da vielleicht, erstmal, was bedeutet NEOM überhaupt?
Ja, dieser Begriff ist schon interessant. Also es ist ein Neologismus, eine Wortneuschöpfung. Und da steckt einmal das griechische Wort Neo drin, das neu bedeutet. Und dann noch ein arabisches Wort, ja, und zwar, also das M am Ende von Neo, ja, Neom, das M steht für das arabische Wort Mustaqbal und das bedeutet dann so viel wie Zukunft und die Kombination bedeutet dann, ja, neue Zukunft und der Name ist Programm, ne?
Der Name ist Programm. Es ist wirklich ein extrem ambitioniertes Projekt von Mohammed bin Salman, dem neuen starken Mann in Saudi-Arabien seit ein paar Jahren. Und um was es hier geht, ist eine Stadt der Zukunft, eine absolute Hightech Smart City zu erschaffen. Und es ist eigentlich mehr noch, es ist nicht nur eine Stadt, sondern es ist ein Stadtstaat, der dort entsteht, in der Größe von Mecklenburg-Vorpommern. Also das ist jetzt groß. Es ist nicht nur eine Stadt, sondern es ist auch es wird ein Stadtstaat. Und man kann tatsächlich von einem Stadtstaat sprechen, weil dieses Neom auch losgelöst wird aus der saudischen Gesellschaft, aus der Rechtsordnung, sondern Neom soll, wie eben viele von diesen politischen Anomalien, die wir schon hatten, ein eigenes Rechtssystem und ein eigenes Steuersystem bekommen. Ne? Und in Neom können dann natürlich auch dann nicht die Gesetze und die Regeln gelten, die im Rest von Saudi-Arabien für das saudische Volk gelten, sondern Neom als Stadt der Zukunft soll ja keine rein saudische Stadt sein, sondern soll er Kapital und Intelligenz aus aller Welt anziehen. Also sozusagen eine Vorzeigestadt, eine Stadt der Eliten. Und da können natürlich nicht die strengen Regeln des saudischen Schia-Systems gelten. Ne?
Ja, was ich auch interessant finde, wenn wir jetzt mal historisch auf die Entwicklung des Islam schauen, dann war es so, dass der Islam schon relativ früh, aber auch in seiner Blütezeit, ganz viele Elemente der griechischen Antike in sich aufgesogen hat. Also es waren die arabischen Muslime, die im Mittelalter erstmal die griechischen Philosophen behandelt haben, erhalten haben, und über diesen Umweg, über die Araber, sind sie auch nach Europa gelangt. Das muss man auch einmal verstehen. Also insofern hat die arabisch-muslimische Kultur hat eigentlich das Erbe der griechischen Antike in vielerlei Hinsicht bewahrt. Sicherlich waren sie jetzt nicht die einzigen. Es gibt ja auch noch im Frankenreich diese karolingische Renaissance, nennt man das, und andere Phänomene. Aber ein ganz viel dieses antiken Wissens und dieser Kultur, muss man aber auch würdigen, wurde in diesem arabisch-muslimischen Raum bewahrt. Und interessant ist, dass natürlich Richtungen wie der Wahhabismus oder der Salafismus diesen Einfluss aus dem Islam extrahieren wollen. Also wenn man so will, wollen sie den Islam von diesen griechischen Elementen reinigen. Sie wollen zurück zu einem von ihnen postulierten Ur-Islam, so einem Früh-Islam, wo sie sagen, dort gab es noch nicht all diese Einflüsse von außen, die dann die islamische Kultur verfälscht haben. Und das ist eigentlich ja auch Programm in Saudi-Arabien, von der Staatsideologie des Wahhabismus her. Und deshalb finde ich es, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen von dieser Ausführung, dann doch so interessant und beachtlich, dass man jetzt für dieses neue Projekt ausgerechnet einen Namen wählt, wo dann doch wieder dieses Altgriechische so präsent ist. Also doch diese Verbindung scheinbar weiter besteht. Ja, ich würde eher, muss ich tatsächlich zugeben, von den Wahhabiten erwarten, dass sie für ihr Projekt einen rein arabischen Namen nehmen. Aber hier jetzt schon wieder das Arabische mit dem Altgriechischen zu verschmelzen, schon im Titel, und dann für ein so bedeutsames Projekt, eigentlich für ihr bedeutsamstes, das finde ich schon beachtlich und wollte ich an dieser Stelle nochmal einbringen, weil das viel zum Nachdenken anregt, was der Wahhabismus eigentlich heute tatsächlich ist oder dieser Staat Saudi-Arabien und in welche Richtung der sich entwickelt.
Das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst, Charles, weil tatsächlich scheint mir das eines von den größeren Perspektiven auch von diesem Neom-Projekt zu sein. Dieser Mohammed bin Salman, der jetzt der neue starke Mann ist, er weckt zumindest nach außen den Anschein und gerade auch in der Kommunikation mit den USA und auch mit Israel, er weckt so den Anschein, oder das hat er, glaube ich, auch gesagt, er möchte Saudi-Arabien, den Islam auch, also er möchte Saudi-Arabien hin zu einem gemäßigten Islam führen. Er möchte eigentlich weg von diesen Hardcore-Wahhabismus und auch dem dadurch in seinen extremen Ausläufern so den gesponserten Terrorismus auf der Welt. Er möchte da eigentlich wegkommen. Und jetzt ist halt die große Frage, so die man so einfach auch nicht beantworten kann. Ist das jetzt eine ehrliche Strategie? Möchte er wirklich sein Land in eine andere Richtung führen? Ist dieser Deal, den das Haus Saud mit dem Haus Wahhab gemacht hat, das geht ja zurück aufs 18. Jahrhundert, ist dieser Deal, löst er den jetzt auf? Ist das ernsthaft oder ist es etwas, da gibt es auch einen eigenen Begriff dafür, der mir gerade nicht mehr einfällt, aber es gibt auch so die Tradition einer List. Also, dass du so nach außen versuchst, und wir hatten diese Idee schon in anderen Bereichen angesprochen. Man benutzt dann gerne den Begriff sozusagen Krypto. Also, als ob man sich nach außen sagt, okay, wir verändern hier was, aber dahinter bleibt man eigentlich seinem wahren Glauben treu. Das ist jetzt die große Frage, die international jetzt, naja, nicht öffentlich, aber halt privat diskutiert wird. Wie kann man Saudi-Arabien einschätzen? Was wollen die erreichen? Und wenn das aber so sein sollte, dass tatsächlich der Mohammed bin Salman das Land Saudi-Arabien, also damit brechen will mit dieser Tradition, mit Al-Wahhab, dann würden einige Dinge schon Sinn ergeben. Und wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie es ist, aber erinnert euch, das ist vor wenigen Jahren erst gewesen, vor 2, 3 Jahren, und wo innerhalb von Saudi-Arabien einige der mächtigsten und reichsten Leute der Welt von Mohammed bin Salman sozusagen verhaftet wurden. Und ich meine, nagel mich nicht auf den Begriff fest, weil verhaftet ist schon wieder ein juristischer Begriff. Aber der Status von diesen Leuten ist auch ganz schwierig. Wir reden hier von saudischem Königshaus. Zum Teil dort mit die reichsten Leute der Welt. Und Mohammed bin Salman hat die eben auch gerufen nach Saudi-Arabien zu einer großen Konferenz, um vor allem wirtschaftlich zu sprechen, dass man Saudi-Arabien auf eine neue Ebene bringt. Bisher ist Saudi-Arabien ja komplett fixiert auf das Erdöl und auf den Petrodollar. Aber wie schon Dubai vor 20 Jahren angefangen hat, ein neues Konzept zu entwickeln, und wir sehen, mit welcher Dynamik das passiert ist. Dubai stehen auf einmal überall Hochhäuser und krass, wo vor 20, 30 Jahren noch Wüste war. Möchte Saudi-Arabien, hat eben auch angekündigt, wir wollen uns auch ökonomisch neu aufstellen. Und dafür hat er eine Konferenz ins Leben gerufen und seine sozusagen engsten Verwandten, also aus dem saudischen Königshaus, folgen diesem Aufruf, obwohl die sonst manche von denen sich gar nicht mehr blicken lassen haben lassen in Saudi-Arabien. Aber prompt sind sie da in die Falle getappt, und da wurden dann mehrere von denen interniert und sind meines Wissens nach bis zum heutigen Tag. Da habe ich, als das passiert ist, habe ich auch schon so die Frage aufgeworfen, boah, was läuft da in Saudi-Arabien? Welche Machtspiele sind es? Das könnte auch in diese Richtung deuten, dass man also tatsächlich ganz fundamental, dass dieser Mohammed bin Salman fundamental Saudi-Arabien verändern möchte. Allerdings ist das natürlich eine große Frage, ob das so einfach gelingt, weil der Wahhabismus natürlich in Saudi-Arabien tief, tief verwurzelt ist. Und dieser Bruch zwischen gewissen Extremisten aus dieser Wahhabi-Strömung und dem Hause Saud, da ein gewisser Bruch ist da schon zu erkennen seit den 90er Jahren. Da möchte ich nur noch mal daran erinnern an Osama bin Laden, der auch ein Saudi ist und auch dort aus einer elitären Familie kommt. Ihr wisst, das Haus bin Laden, die hatten eine direkte Connection mit dem Bushs und so weiter. Das sind reiche, reiche Leute. Da musst du eigentlich nicht sagen, ich gehe jetzt als Guerilla irgendwie in den Straßenkampf. Da wurde es schon deutlich in den 90ern, dass eben viele von diesem extremen Flügel in der Wahhabi-Bewegung schon längst nicht mehr zufrieden sind mit dem Haus Saud. Damals war es der Golfkrieg, dass dann amerikanische Soldaten auf dem Boden des Heiligen Landes sind, ist schon ein Verstoß. Jetzt kommt dieses NEOM-Projekt. Und das kann eigentlich in den Augen der strengen Wahhabiten, kann das nur ein Ort der Sünde sein, weil dort gilt dann auch kein islamisches Recht. Dort müssen Frauen sich nicht verschleiern. Dort wird ein Leben im absoluten Überfluss sein. Also im Grunde genommen, das etwas, was mit dieser wahhabitischen Blickweise eigentlich nicht in Einklang zu bringen ist. Dort wird auch kein strenges Recht des Islam gelten, weil sonst bekommst du natürlich nicht die Eliten und aus aller Welt dort in diese Stadt, was ja das Projekt ist von Mohammed bin Salman.
Ja, absolut. Mich erinnert dieses ganze Projekt auch, um das mal mit etwas Historischem zu vergleichen, so ein bisschen mit Peter dem Großen, dem Zar von Russland, der diese Stadt St. Petersburg plant und dann bauen lässt. Natürlich ist dann das alte St. Petersburg von den Dimensionen her ein Witz neben NEOM, aber man darf nicht vergessen, für die damalige Zeit, Anfang des 18. Jahrhunderts, war das natürlich ein hochambitioniertes, gigantisches Projekt, was ja auch mit enormer Rücksichtslosigkeit umgesetzt wurde und was dann aber ja auch geglückt ist als Fenster nach Europa. Und in diesen Anfangsjahren war, wenn man so will, Sankt Petersburg, die erste wirklich westlich-europäische Stadt Russlands und stand ja in einem ganz anderen Verhältnis zu dem Rest von Russland. Und ich kann mir vorstellen, dass NEOM in eine ähnliche Richtung gehen soll oder gehen wird, wenn es denn tatsächlich gebaut werden wird. Also es ist ja schon Saudi-Arabiens Fenster zur Welt, wenn man so will. Und
Völlig richtig.
gleichzeitig
Deswegen
auch
passt auch
gebrochen.
dieser, völlig richtig, deswegen passt auch dieser Vergleich so gut mit Petersburg, weil ganz entscheidend ist ja auch die Lage, wo das gebaut wird. Das ist ja nicht einfach nur irgendwo in der Wüste in Saudi-Arabien. Ja, vielleicht wäre es an dieser Stelle mal interessant, einen Blick auf die Karte zu werfen, weil das ist auch aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig zu verstehen, wo dieses Neom sein wird. Denn es ist tatsächlich, du hast ja den Vergleich gebracht mit Petersburg, dieses Tor zur Welt. Das ist eine ganz wichtige Location auch, wo das stattfinden wird. Und ich kann mal probieren, ob ich hier mit Bildschirmfreigabe das mal hier zeigen kann.
Ja, blende uns das mal ein. Ja, sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Ja, hier sieht man ja auch, sieht man das Rote Meer und das ist so diese Grenzregion zwischen Ägypten, Saudi-Arabien, Israel und auch Jordanien ist nicht weit entfernt.
Genau, ich kann ja mal so grob einzeichnen, hier, wo Neom so sein wird. Also jetzt so ganz grob. Wir reden von diesem Gebiet hier. Ungefähr. Ja, vielleicht ein bisschen höher so. Und das ist eine ganz, ganz besondere Region. Das ist ja der Golf von Aqaba, hier die Halbinsel Sinai. Und hier diese kleine Spitze, hier ist ja schon Israel. Hier ist der einzige israelische Hafen im Roten Meer, Eilat. Das ist der Golf von Aqaba. Aqaba ist schon Jordanien. Ich war auch schon dort in der Gegend. Also ich bin hier rumgereist, hier an der Küste. Ich habe auch diesen Grenzübergang hier genommen. Das war einer der interessantesten Grenzübergänge, die ich überhaupt kenne auf der Welt hier. Von Eilat nach Aqaba. Puh, das ist auch spooky, aber das erzähle ich ein andermal. Aber du hast es ja gesagt, dass das Tor zur Welt, um was es hier auch geht, ist, das ist ein Stadtstaat, diese ganze Region, soll ein Stadtstaat werden. Ne? Natürlich die Leute, die dort bisher gelebt haben, und das ist dünn besiedelt. Ich war mal ja unterwegs hier, ich habe hier in Nuweiba schon 1990, war ich dort schon, und da kannst du hier drüber schauen, das ist nicht so weit, das sind vielleicht 30, 40 Kilometer, siehst du dort so die saudischen Berge, und das war ziemlich finster, da siehst du ab und an mal ein Auto, erstmal so ein Licht vorbeifahren sehen oder sowas. Aber da leben Menschen, ein, zwei Sippen, die auch schon relativ lange dort leben und die werden auch vertrieben, so. Auch auf so eine eigenartige Art und Weise, wie das halt so ist. Manchmal muss sich vielleicht einer von der Sippe, oder es ist vielleicht geeignet, einer von der Sippe opfert sich und dann gibt es ein Blutgeld, dann gibt es ja eben ein königliches Blutgeld und dann zieht die Sippe woanders hin. Aber die Menschen, die dort gelebt haben, so, die werden sozusagen vertrieben. Das wird ein eigener Stadtstaat. Dazu ist geplant, eine große Brücke über den Golf von Aqaba zu bauen. Ich weiß nicht genau, an welcher Stelle. Möglicherweise sogar hier bei Nuweiba. Ich erwähne das deswegen, weil ich hier schon 1990 war. Nuweiba. Und das ist damals ein so verschlafenes Nest. Also man kann es noch nicht mal einen richtigen Ort nennen. Das ist so zersiedelt, so ein paar kleinere Beduinensiedlungen. Und bei einer von denen konntest du auch so übernachten. Aber hier soll sozusagen eine Brücke auch geschaffen werden, hin zum Sinai. Und spannend ist halt letzten Endes auch eben dass hier halt Israel richtig drin ist. Und es soll tatsächlich auch reichen hier bis an die Grenze zu Jordanien oder sogar nach Jordanien rein, also bis hier hoch nach Aqaba. Und das ist geopolitisch auch ziemlich, ziemlich interessant. Und ich kann ja mal jetzt hier aus der Karte rausgehen. Aber
Ja, also.
ich denke, das war wichtig zu sehen, wo das ist. Diese Location, Golf von Aqaba, diese Nähe zu Israel, Ägypten und Jordanien. Dort entsteht sozusagen ein Stadtstaat an einer ganz, ganz interessanten Stelle.
Ja, vor allem ist es ja auch interessant, diese ganze Region, da ist ja der Suezkanal ist nicht fern, das Horn von Afrika, es ist eine der wichtigsten Handelsstraßen der Welt.
Ja.
Und die Chinesen beispielsweise, die ja auch in Dschibuti und am Horn von Afrika sich jetzt schon mehr und mehr festsetzen, versuchen natürlich auch diesen Knotenpunkt zu kontrollieren. Und die Amerikaner mischen damit. Und insofern ist es ja auch naheliegend, dass Saudi-Arabien seinen Einfluss dort verstärken möchte und vielleicht auch muss. Mich erinnert das Ganze auch, wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass dieses abgetrennte Gebiet als so ein Handels- und Wirtschaftsknotenpunkt dann so ein Eigenleben entwickelt, auch etwas an die Niederlanden. Die Niederlanden waren ja ein Teil des Heiligen Römischen Reiches und haben dann aber so als Hafenstädte auch nach dem Untergang der Hanse sich ja mehr und mehr verselbstständigt, bis sie dann letztlich so als ein eigenes Staatswesen, natürlich, ich vereinfache jetzt die Geschichte massiv, das ist mir klar, aber sie sind dann letztlich aus diesem Verband des Heiligen Römischen Reiches ja rausgebrochen und stellen was Eigenes dar. Wer weiß, wie sich so ein Neom dann langfristig entwickelt, aber es ist einfach so eine auf Wirtschaft, Modernität und Handel basierendes Gebilde, was auf jeden Fall das bisherige Saudi-Arabien, denke ich, in vielerlei Hinsicht revolutionieren wird. Und es zeigt ja auch diese Verschiebung letztlich von diesem atlantischen Raum, von Westeuropa und den Vereinigten Staaten als Zentrum, ja, kann man sagen, der internationalen Entwicklung, der Wirtschaft hin wirklich zum asiatischen Raum, wo man ja auch eigentlich sagt, ist es eher der Pazifik und China, diese Region, die jetzt entscheidend ist, aber vielleicht ist das dann letztlich so der westlichste Ausläufer dieser neuen asiatischen, ja, nenne ich es mal, Wirtschaftsmacht, Fortschrittszone. Es ist auf jeden Fall auch ein Abgesang an die alte angelsächsische Weltordnung, wobei ja jetzt auch fraglich ist, inwieweit Saudi-Arabien mit denen ja auch verwoben ist. Das muss man
Das
auch
ist
wieder
das
mit
auch
einbeziehen.
einbeziehen.
Vielleicht ist es auch mehr die Transformation dieser alten Weltordnung.
So ist es. Boah, das ist gerade so interessant, was du erwähnt hattest, auch den Suezkanal. Ich blende nochmal diese Karte ein und möchte auch nochmal auf was hinweisen. Denn was hier auch ist, ist eben diese große Handelsstraße. Hier geht der Suezkanal rein. Hier startet der Suezkanal. Ja. Das ist einer der wichtigsten Handelswege der Welt. Ja, das ist unglaublich, ja, wie viele Schiffe hier die ganze Zeit durchkommen. Jetzt ist es so, dass dieses Projekt natürlich dort, wenn das hier ist, natürlich direkt an dieser Stelle auch ist, an dieser fragilen, wichtigen Welthandelsroute. Gleichzeitig, weil du auch China erwähnt hattest und weil ja auch letztens die Frage ist, wie sich Israel in dieses Ganze hier einordnet. Ägypten ist unter der Fuchtel von den Saudis. Jordanien ist unter der Fuchtel von den Saudis. Das sind jetzt schon Satellitenstaaten. Die sind finanziell abhängig davon. Weil es krass ist, Ägypten so einen Satellitenstaat zu nennen, weil es dann von der Bevölkerung das größte arabische Land ist. Aber muss man leider sagen, so die Militärregierung von Ägypten ist direkt halt in Abhängigkeit von den Saudis. Und man weiß halt nicht, wie sich Israel, was hier diese Spitze hier unten hat, wie die sich einordnen. Und tatsächlich gibt es Pläne, dass Israel und China mit der Hilfe Chinas hier in diesem Hafen Eilat den ausbauen möchte und von dort eine Hightech-Eisenbahn, High-Speed-Eisenbahn durch die israelische Wüste treiben soll. Hier ungefähr ist da noch Dimona, hier das geheime israelische Atomzentrum. Da geht dann die Eisenbahn hier vorbei und dann hier irgendwie so hoch. Dann hier nach Aschkelon, ja? Oder möglicherweise noch weiter hoch nach Haifa, Tel Aviv. Was die Idee auch ist, dass man den Suezkanal obsolet machen könnte, wenn Schiffe in Zukunft, die aus Asien kommen und den europäischen Markt erreichen wollen, wenn die hier reingehen, dort verladen auf eine spezielle Eisenbahntrasse, da geht es nicht um Personenverkehr, nur die Güter dann schnellstmöglich hochbringen und von dort aus hier eben diesen Hafen auch schön ausbauen und dann bist du wieder im Mittelmeer. Da erkennen wir vielleicht die geostrategischen Bedeutungen auch die dort am Start sind, welche Ideen dort laufen. Und das ist eben die große Frage, die wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich beantworten können. Sehen wir jetzt hier zwei Systeme konkurrieren oder werden die harmonieren, werden die fusionieren? Und das ist ein großer globaler Plan. Aber es sieht tatsächlich so aus, wie als ob dort zwei Lager auch gewisserweise konkurrieren. Und der Suezkanal wiederum, das ist ja eins der wichtigsten Werkzeuge von dem traditionellen angloamerikanischen Imperium. Deswegen war der Suezkanal, war schon ein Grund für zahlreiche Kriege. Es war für die Briten eins der wichtigsten Instrumente überhaupt, um ihre Weltherrschaft zu sichern, der Suezkanal. Und das könnte jetzt auch durch dieses NEOM-Projekt, sollte das so sein, dass sich die Energie dort mehr hinwechselt und eben auch diese Hochgeschwindigkeitsbahn dann in Israel Bedeutung gewinnt, könnte das für den Suezkanal das ausbedeuten. Aber auf der anderen Seite ist nicht auch für mich nicht klar, wie China und auch Israel dort zu dieser Sache stehen. Vielleicht ist es gerade so als Konkurrenz auch zu diesem NEOM gedacht, dass sie sagen, hey, wir bauen jetzt hier Eilat als Hochseehafen noch mehr aus und stehen dazu in Konkurrenz zu dieser neuen Stadt NEOM. Das wird sich zeigen in der Zukunft.
Ja, es ist ja sowieso die Frage, inwieweit die alte angelsächsische Weltmacht diesem chinesischen Projekt der neuen Seidenstraße begegnen wird und begegnen kann. Also die Chinesen bauen ja auch diese riesigen Eisenbahnverbindungen durch Zentralasien und Russland nach Europa. Sie kaufen überall Häfen, sie bauen Häfen. China stellt sich gerade global, wenn man das mal als das große Schachbrett mal wieder bezeichnen möchte, so geschickt, so effizient auf, dass ich glaube, dass die alten Mächte da jetzt schon gigantische Probleme haben und in Zukunft haben werden. Aber natürlich, wie immer, wird es, denke ich, Kompromisse geben und die gibt es auch schon heute. Was ich auch so beachtlich finde, ist, es handelt sich ja bei der Region um eigentlich so rein geografisch bisher so, ich will nicht sagen Brachland, aber das ist Wüstenregion. Da leben wirklich eigentlich Nomadenstämme. Das war bisher keine wichtige Region und jetzt wird dort wohl so ein Ballungsraum entstehen, der ja scheinbar auch, wenn die Israelis dort jetzt noch ihre eigenen Projekte mit einbringen und vielleicht ja auch die Ägypter, ich meine Kairo und Alexandrien sind auch nicht so weit entfernt, dann wird das vielleicht ja auch so ein Gebiet, wo sich so staatenübergreifend mehrere urbane Zentren zu so einer Superstadt irgendwie verbinden. Also super spannend, wo die Reise der Menschheit so in Zukunft hingeht. Und wenn wir ja auch nochmal, ja, schauen einfach, was NEOM, du hast es ja auch schon gesagt, es wird so eine eigene Wirtschaftszone, es wird so einen eigenen Rechtsrahmen haben. Aber ein ganz wichtiger Aspekt ist halt auch der Hightech-Technisierung. Ja, es soll, das nannten sie, als sie das Projekt vorgestellt haben, dort digitale Luft geben. Also ein Hochgeschwindigkeits-Internet, was jedem frei zugänglich ist. Und Fluggastdrohnen, also so fliegende Drohnentaxis, also wirklich abgefahrener Science-Fiction-Stoff. Eine Verwaltung und Bürokratie, die weitestgehend online läuft, wo man wahrscheinlich gar nicht mehr in irgendwelche Ämter rein muss, sondern irgendwie alles digital macht. Soll dort neue Produktionsmethoden erprobt und umgesetzt werden. Und was ich ganz besonders beachtlich finde, es soll eine ganz ausgebaute und spezielle Gesundheitsversorgung geben. Und das hätte ich noch vor einem Jahr irgendwie für relativ harmlos befunden. Aber gerade jetzt, wo doch dieses Gesundheitshygiene-Thema und Überwachungsthema ganz groß ist, ja, in dieser sogenannten Krise, die wir gerade durchleben, da finde ich doch diesen Aspekt auch irgendwie beachtlich, dass die Menschen dort in dieser digitalen Hightech-Stadt diese besondere Gesundheitsversorgung genießen sollen. Da frage ich mich, wie wird die denn aussehen? Ich finde dann den Gedanken irgendwie, dass die da vielleicht alle irgendwann gechippt sind oder ihre Biowerte rund um die Uhr überwacht werden, gar nicht so abwegig, wenn ich mir vorstelle, was da sonst so technisch geplant ist.
Das Ganze, ja, so das Ganze, ist es. Ja, das, genau, ja, das, genau so ist es. Das ist wirklich, das ist die Stadt, die Smart City, in der alles überwacht wird, in der alles digitalisiert wird. In eine Stadt, in der es auch keine Arbeiter mehr geben soll, sondern das sollen dann alles Maschinen, Roboter, Automaten übernehmen, sodass es auch nicht mehr das geringste Potenzial für Widerstand geben kann. Da gibt es dann keine armen Leute mehr oder sowas, irgendwelche Arbeiter drohen. Sondern es soll alles überwacht, digitalisiert, smart sein. Und dieser Anspruch, der wurde auch schon deutlich vor ein paar Jahren, hat doch, großartiges Bild hier. Vor ein paar Jahren hat er, als dieses Projekt verkündet wurde, schon wie das verkündet wurde, da hat man eine künstliche Intelligenz das verkünden lassen, nämlich genannt Sophia. Und diese Sophia, künstliche Intelligenz, der hat ja der Mohammed bin Salman die saudische Staatsbürgerschaft gegeben. Das ist das erste Mal auch, dass sozusagen eine künstliche Intelligenz bekommt einen Rechtsstatus. Ich meine, okay, das ist vielleicht nur ein PR-Gag, aber vielleicht ist auch mehr, steht auch mehr dahinter. Und das ist eben der Einstieg dann auch in dieses Projekt NEOM gewesen. Die Sophia präsentiert das und sie ist jetzt saudische Staatsbürgerin. Und die Richtung geht halt Future, Smart City, letzten Endes Transhumanismus. Das ist eigentlich, wohin dort die Reise geht. Und das ist vielleicht auch so spannend irgendwie, weil, und so wieder diese Frage, hey, was hat Saudi-Arabien vor? Es ist wirklich schwer einzuschätzen, aber hey, das ist auch der Orient. Da findet oftmals, finden die Dinge hinter Schleiern statt. Das ist auch ich will das gar nicht so kritisch sehen. Das ist auch eine Frage der Kultur halt. Was zeigst du nach außen und was ist privat? Dort sind vielleicht diese Gewichtung ein bisschen anders als jetzt bei uns in Europa, wo wir alle die Dinge gerne transparent haben, was auch nur oft eine Illusion ist. Aber das ist die Frage, wohin geht Saudi-Arabien? Weil, weißt du, zum einen, jetzt nur nochmal, wenn wir es in diesen Kontext bringen, der jetzt die Welt so groß bestimmt hat in letzter Zeit, Trump-Biden. Trump hat eine super enge Connection zu diesem Haus Saud. Ja, das war sein erster Amtsbesuch außerhalb der USA, ging sofort nach Saudi-Arabien und er hat den saudischen Kriegstanz getanzt. Und es sind enge, enge Verbindungen seit Jahrzehnten schon, auch geschäftlich, private. Ähnlich wie es bei anderen Präsidenten auch schon war. Und auf der anderen Seite hast du aber Biden, wo man ja sagt, dass diese Connection von den Demokraten hin zu dem ganzen Silicon Valley, zu diesen kalifornischen progressiven Kräften, diese ganzen IT-Konzerne. Aber das ist ja, was hier bei NEOM auch ja verschmelzen soll, diese IT-Konzerne und das Haus Saud und diese. Deswegen ist es wirklich so, ist eine komplexe Lage und so schwer zu analysieren. Was hat Saudi-Arabien dort wirklich vor? Und ist es am Ende vielleicht dann doch nur wie eine Art trojanisches Pferd? Tatsächlich, eins noch hier, manche gehen sogar so weit, manche Beobachter, die jetzt so eher einen Hintergrund haben in so Freikirchen, Leute, die eher so ein apokalyptisches Szenario auch anschauen, genauso auch innerhalb bei den Hebräern gibt es dort auch ein paar Gruppen. Also all die Endzeitler, die Apokalyptiker, die gehen schon so weit, dass sie dieses Neom als das Babylon identifizieren, von dem unter anderem ja in der Prophezeiung des Johannes, in der Apokalypse des Johannes die Rede ist. So dieses neue Babylon, so dieser Machtort, der dann letzten Endes sogar eben ein Zeichen ist, dass die Endzeit nahe ist.
Das sind interessante Gedanken und auch diese ganzen Verbindungslinien, die du jetzt auch schon angesprochen hast, nicht nur zur Geopolitik, sondern vor allem auch, sage ich mal, auf dieser, ja, philosophisch, wenn man so will, auch im gewissen Sinne religiös-esoterischen Richtung, die wollen wir auch heute noch aufzeigen. Wie du schon gesagt hast, es hat mit diesem Transhumanismus zu tun. Es gibt dann auch in Kalifornien, ja, mit rund um diese Tech-Konzerne gibt es ja auch dieses Phänomen, dass man von der kalifornischen Ideologie spricht, wo sich so, ich sag mal, ein Yuppie-Kapitalismus mit so einer Hippie-Ideologie gemischt hat. Und was aber natürlich ideologisch auch noch ganz ältere Wurzeln hat, da werden wir auch noch heute drauf eingehen. Das heißt, NEOM ist eigentlich mehr so der Ausgangspunkt heute für unsere tiefergehenden Analysen. Aber es ist interessant, in Saudi-Arabien hat man natürlich Kapital und zumindest jetzt, solange das Öl noch fließt, wie wahrscheinlich an keinem anderen Ort auf der Welt, was so irgendwie so dafür verwendet werden kann für solche Zukunftsprojekte. Das ist ja wirklich, steht ja in keinem Verhältnis, vielleicht außer zu so Großprojekten, die die Chinesen umsetzen, was dort in Planung ist. Da merkt man ja auch schon, wie abgehängt Europa und der Westen mittlerweile sind. Aber es gibt auch im Westen Ansätze, im Kleinen so vergleichbare Projekte umzusetzen. Also zum Beispiel der Google-Konzern oder der heißt ja eigentlich Alphabet. Google ist dann hier so ein Tochterunternehmen. Die planen in Kanada so ein Stadtviertel, ich glaube in Toronto, was so eine Future City sein soll, wo auch alles automatisiert ist mit fahrerlosen Taxis. Und in Japan ist auch so eine vergleichbare Smart City in Planung. Nur sind diese Projekte natürlich winzig im Vergleich zu NEOM. Aber wir werden auch später darauf nochmal näher eingehen. Es ist, was ich sagen wollte, kein Phänomen, was jetzt völlig nur für sich alleine dasteht, sondern es ist eigentlich in einem Kontext zu sehen, einer, wenn man so will, Modernisierungswelle oder so einer Welle hin zu einem Leben in der Zukunft. Also durch die neuen Computertechnologien und Informationstechnologien. Und die Frage ist natürlich auch, für wen wird das gebaut? Denn weite Teile der Weltbevölkerung, die ja auch immer weiter explodiert, sind davon ja meilenweit entfernt. Auf der anderen Seite haben wir ja Slums und Armutsviertel, die explodieren. Also auf welche Welt steuern wir zu? Und wenn wir das so im Kontext setzen, so zu dieser wirklichen Armut, die wirklich Milliarden von Menschen betrifft, dann erscheint mir dieser Vergleich mit dieser großen Hure Babylon gegebenenfalls gar nicht so abwegig. Ja, ob es sich jetzt da wirklich dann so um die weltlich umgesetzten Ideen apokalyptischer Gedanken handelt, oder es einfach nur als Allegorie schön passend ist. Aber nichtsdestotrotz, im gewissen Sinne ist es doch das. Es ist doch schon ein Ort der Sünde, wenn man so eine Hightech-Stadt mit dieser Rundumversorgung und diesem Super-Service durch Technisierung errichtet und auf der anderen Seite große Teile der Weltbevölkerung in, ich wollte schon fast sagen, steinzeitlichen Verhältnissen, wobei die ja wahrscheinlich sehr harmonisch waren im Vergleich dazu, aber wirklich in diesen Armutsverhältnissen dahin vegetieren muss. Was für ein Kontrast.
Ja, genauso ist es. Genauso ist es. Das ist echt bedenklich. Und das ist dann schon fast für mich auch eine dystopische Vorstellung, dass man dort mitten in der Wüste, in der Wildnis. Und wie gesagt, ich war noch nicht in Saudi-Arabien, aber im Golf von Aqaba war ich schon mehrmals. Das ist eine so unfassbar schöne Gegend. Das kommt natürlich auch dazu. Es ist eine fantastische Gegend. Das Meer dort ist eines der interessantesten Gewässer, jetzt auch zum Tauchen weltweit, Artenvielfalt, eines der größten Riffe. Das heißt natürlich auch für die Leute, die dann dort in Neom leben sollen, wären natürlich paradiesische Bedingungen geschaffen. Ja? Selbst das Klima soll dort ein bisschen milder sein als im Rest von Saudi-Arabien durch die Meernähe und weil es auch ein bisschen geschützt ist von Bergen. Und auch dort hat man schon, ist alles schon geplant, auch Möglichkeiten, das Klima ein bisschen angenehmer zu machen. Also man schafft dort sozusagen für eine globale Elite, das ist das Ziel, für eine globale Elite eine Future City, die einen extrem abgehobenen Lebensstil dann hat, der mit nichts vergleichbar ist mit dem, wie die anderen Menschen leben. Und tatsächlich global gedacht, weil die werben ja jetzt schon dafür, die werben in Kalifornien an diesen Tech-Konzernen, die werben auch ganz viel mit Hollywood, die wollen diese Hollywood-Energie dort auch hinziehen. Ähnlich wie es auch schon Dubai erfolgreich geschafft hat mit seinen unfassbar luxuriösen Hotelanlagen, wo die Leute eben auch, also diese Elite eben auch losgelöst ist und von den Massen und von den Problemen, die vielleicht auch das Volk hat. Und ein weiteres Beispiel für so eine komische Future City, die auch jetzt schon läuft, also die jetzt schon gebaut wird, das ist Ägypten baut eine neue Hauptstadt. Das ist genau das Thema, weil die Eliten von Ägypten halt festgestellt haben, hey, weißt du was, Kairo, das ist, ich zitiere nur Trump, der würde sagen, it's a shithole. Ja? Und ich meine, ich liebe Kairo und den Nil, aber es ist wirklich, hey, Kairo ist das ist so unfassbar große Stadt, so eine dreckige Stadt. Allein die Luft dort in Kairo, wenn du bist, da sind es die meisten Tage im Jahr, kannst du noch nicht mal so ein Hochhaus oben aufs Dach sehen. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Skyscrapers wie New York, sondern ein Hochhaus mit 20, 30 Stockwerken und du siehst schon nicht mehr oben das Dach, weil die Luft so schlecht ist. Das ist unglaublich so. Und ja, da entscheiden halt dann die Eliten, weißt du was, das Kairo, das lassen wir als so eine Art Slum City für die Massen da. Es ist jetzt schon vielleicht die größte Stadt Afrikas, eine der größten der Welt. Wie viele Menschen überhaupt im Großraum Kairo leben, weiß überhaupt niemand. Das lässt man so. Überlässt man sich mit einer desolaten Infrastruktur, so die voll aus allen Nähten platzt. Und bevor man dort da investiert, nein, bauen wir uns gleich eine neue Stadt. Ungefähr 100 Kilometer außerhalb, auch da die Idee, eine komplett neue Stadt für die ägyptischen Eliten, wo dann die Behörden sind. Nicht vergleichbar mit der NEOM, auch in diesem, weil die haben natürlich nicht das Geld, wie die Saudis haben, auch nicht in diesem Smart-Standard, aber halt einfach so dieses Phänomen. Die Masse der Menschen, die lässt man in so urbane Slums oder sowas versinken. In Ägypten kann man wirklich davon sprechen. Und die Eliten selbst bauen sich halt eine eigene schöne Stadt. Und da kannst du dann auch nicht einfach, wie wir das gewohnt sind, weißt du, hey, ich besuche jetzt mal eine andere Stadt, da kommst du nicht rein. Du kommst, Leute wie du und ich, wir werden in der Zukunft weder die ägyptische Hauptstadt besuchen können, noch Neom. Also da kommst du einfach nicht rein. Das ist ein eigenes Recht, das ist ein Security, wahrscheinlich auch irgendein freaking Robot, der dir sagt, stopp. Und wenn du dann doch drüber machst über die Grenze, dann wirst du die Drohnen zu spüren bekommen, ne?
Ja, also ich finde es ja auch interessant, derjenige, den die Saudis praktisch eingesetzt haben, dieses ganze NEOM-Projekt zu planen, das ist Klaus Kleinfeld, das war vorher der Siemens-Vorstandschef und danach war beim amerikanischen Tech-Konzern bei Alcoa und Arconic tätig. Und da sieht man ja auch wieder, das ist ja auch so ein Phänomen immer bei den Saudis, sie holen sich Spezialisten aus dem Ausland. Erinnert mich auch an den Bau von St. Petersburg, wo dann damals oft italienische Architekten zum Einsatz kamen. Aber da kommt wirklich internationales Know-how und gerade aus diesem Bereich der Tech-Konzerne kommt dort zum Tragen. Und das macht das Ganze auch dann letztlich gar nicht mehr so wirklich zu einem rein saudischen Projekt. Das ist international verflochten. Da wird einfach so ein wichtiger Standort gebaut. Und ich hatte ja jetzt auch schon dieses Beispiel genannt. Es gibt ja im Kleinen, im Ausland auch so vergleichbare Phänomene. Ein Mini, 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 Vergleich lässt sich zu einem Projekt ziehen, was der Toyota-Konzern in Japan plant, die sogenannte Woven City oder Woven City. Und das ist auch so interessant. Die planen dort so eine kleine Modellmetropole. Also eine Smart City der Zukunft im Kleinformat, die heißt Woven City und wird auch, also ähnlich wie NEOM, so durch neue Technologien und Ökologie und so weiter ausgezeichnet sein. Und wer dort wohnt, ist praktisch mit einer künstlichen Intelligenz vernetzt, die alle Abläufe dort koordiniert. Und das Interessante daran ist, dass da macht dieser Konzern ja auch gar keinen Hehl draus. Das Ganze ist gedacht als lebendiges Labor. Das heißt, dort in Japan, da baut man noch nicht die mega Smart City wie NEOM, aber man plant sie, indem man sie praktisch in so einem Mini-Labor ausprobiert. Und man schaut einfach, wie das funktionieren wird, wie dann die Abläufe sein werden, welche Auswirkungen das hat. Das finde ich auch wieder so beachtlich. Das ist auch so typisch, finde ich, für diese ganzen Hightech- und Informationskonzerne, wo doch immer irgendwie der Kunde gleichzeitig das Produkt ist. Ja, es gibt ja so diesen Spruch, wenn das Produkt kostenlos ist, ich denke jetzt so an Facebook, dann bist du das Produkt. Du als User, als Nutzer, weil deine Daten gesammelt werden. Und so ist es dort auch, ist auch irgendwie der Bewohner dieser Smart Cities ist auch gleichzeitig, wenn man so will, ja, das Produkt oder derjenige, der dort irgendwie instrumentalisiert wird oder in Zukunft werden wird. Deshalb sind diese ganzen Projekte ja so zweischneidig, weil auf der einen Seite klingt das ja super verlockend. Da werden super moderne Städte gebaut. Ja, wer würde da nicht gerne wohnen, wo dir irgendwie eine Drohne, keine Ahnung, dein Essen vom Lieferdienst ans Fenster bringt und du kannst alles so ähnlich wie mit dieser Alexa mit deiner Stimme vielleicht steuern. Aber das ist ja so zweischneidig. Auf der anderen Seite Totalüberwachung, Totalkontrolle. Und inwieweit wirst du dort letztlich von dem System gesteuert? Es ist ja heute schon so, dass man sagt, dass so Algorithmen von Google oder von diesem Social Media Bereich, die wissen teilweise über den User mehr als er selbst. In dem Sinne, dass sie schon besser voraussehen können, prognostizieren können, was er morgen kaufen wird oder wo er in Zukunft in welches Restaurant geht, als er das selber vielleicht weiß, aufgrund all der Daten, die sie über ihn gesammelt haben. Und in so einer Smart City, sei die jetzt riesig wie NEOM oder winzig klein wie Woven City, da muss man sich dann auch die Frage stellen, wie viele Daten werden dort erhoben? Gerade wenn es dann noch in diese Richtung geht, medizinische Komplettversorgung, also auch natürlich totale Überwachung aller medizinischen Daten. Und inwieweit ist der Mensch dort überhaupt noch frei? Und dann stelle ich mir auch die Frage, die Menschen, die dort leben, werden ja schon die Privilegierten sein. Das ist ja schon eher dann die reiche Schicht, ja, und die sind schon total überwacht. Und im Gegensatz hast du dann die vielleicht weniger Überwachten, die aber in diesen Slums, riesigen Slums und verarmenden, ghettoisierten urbanen Zentren sind. Worauf steuert die Welt zu?
Ja, und hey, Charles, ich bin da voll bei dir so. Es ist ein zweischneidiges Schwert, für uns auch ganz offensichtlich. Die Frage ist aber, ist das für andere auch so offensichtlich? Weil es ist halt da, was hier auch so deutlich zum Tragen kommt, glaube ich, Charles, wir sind Europäer. Wir sind Mitteleuropäer. wenn wir beide sprechen, wir sprechen so im Geiste der Aufklärung. Wir haben ein ganz anderes Verständnis, was eine Stadt bedeutet. In unserer Geschichte waren die Städte ein Weg, die Menschen frei zu machen und eine Möglichkeit rauszukommen aus dem Feudalismus. Stadtluft macht frei. Wir haben in Europa eine ganz andere Idee von Bürgertum, was das eigentlich bedeutet. Hier kommt eine völlig andere, ich würde sogar sagen, also unserer abendländischen, traditionellen Sicht auf das Leben, auf die Welt, auf den Menschen, was es bedeutet, Bürger zu sein und in Städten zu leben. Und hey, wir haben hier in Mitteleuropa wirklich eine ganz alte urbane Tradition. Wir haben hier viel mehr Städte, schon viel länger als Saudi-Arabien, die natürlich auch ein paar Städte haben, aber es sind eine Handvoll so. Im Grunde ist es Wildnis, ein Beduinenland. Das kommt hier, glaube ich, auch so zum Vorschein, dass für uns, also die wir in dieser Tradition stehen, für uns ist dieses ganze Modell von Transhumanismus letzten Endes, von diesen Megacities, von Privilegien, von Privatstaaten, das ist eigentlich, strebt uns das, ist es das Gegenteil von dem, was wir wollen. Ich will damit nicht sagen, dass es das in Europa nicht gegeben hat. Hey, das sind vielleicht genau diese Verwerfungslinien, die Europa auch schon seit Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden hat. Stichwort Oligarchie, Venedig, dann englisches Imperium und so weiter. Natürlich ist es, die wollen dieses Abgehobene, diese Spitze der Pyramide, irgendwie sowas Elitäres oder sowas. Während wir, die wir uns der Aufklärung irgendwie verbunden fühlen, da geht's eben gerade nicht darum, dass es irgendwelche, wie soll ich sagen, so. Irgendwelche so grobe, abgehobene Herrscherstrukturen gibt es. Und da ist die Idee von Rechtsstaat, von Bürgerlichkeit, unsere Stadt, der Bürger, der Verantwortung nimmt, die ganzen Ideen von Republik und Demokratie. Das sind so zwei unterschiedliche Konzepte, ganz ehrlich, die ich dort hier feststelle. Und deswegen ist aber wahrscheinlich das, was uns, warum uns das so beunruhigt. Ja? Aber es scheint ja auch eine Menge Menschen zu geben da draußen, also auch wenn du eben weltweit schaust, die haben damit kein Problem, das sozusagen sich Fortschritt so zu definieren. Fortschritt bedeutet dann sozusagen noch mehr smart, noch mehr gläserne Bürger. Das sind für uns Europäer sind so Sachen, hey, ich habe meine Privatsphäre so. Aber es gibt andere Kulturen, die sind da, die haben damit viel weniger Probleme, dass das alles offengelegt wird, offene gläserne Bürger. Ja, also aus meiner Sicht ist es auch der falsche Weg, aber ich wollte nur sagen, dass das vielleicht auch eben unsere europäische Perspektive ist. Aber vielleicht ist das ja letzten Endes auch, was wir halt der Welt zeigen wollen. Leute, ey, den Weg nicht gehen. Der führt zum Unheil, der spaltet letzten Endes. Weil wenn man das dann weiter verfolgen würde, wie ist es dann in 100 Jahren? Was wird aus solchen Gebilden wie Neom in 100 Jahren? Und dann sind wir sehr schnell bei so Szenarien wie, ja, eine Breakaway Civilization, dass irgendwas echt wegbricht und dass wir irgendwann so halt eine relativ kleine Gruppe von sehr mächtigen Menschen haben, die in einer völlig anderen Lebensrealität leben als die große Masse der Welt. Das ist jetzt schon so, aber diese Spaltung, die kann noch so unfassbar groß werden, dass man wirklich dann von einem Breakaway sprechen kann, dass die dann wirklich ihr eigenes Ding machen. Und wenn die dann die Möglichkeit haben, sich technisch immer weiter zu entwickeln, weil Idee auch von all diesen Smart Cities ist ja auch eine Autarkie irgendwie zu entwickeln. Okay, da kann man jetzt noch belachen und das haben sie jetzt noch nicht. Aber wenn man das weiterdenkt, wenn die wirklich ein eigenes Rechtssystem haben, ich meine, in 50 Jahren sind sie vielleicht so weit, dann sind sie autark. Dann brauchen sie vielleicht so nicht mal mehr den Petrodollar, sondern dann ist es eine selbstlaufende Maschine, die dann mit ihrer Hightech versucht hat, letztens den Rest der Welt halt auch ihr System, ihren Blick halt drauf zu drücken. Ja.
Es ist ja auch, wenn ich jetzt nochmal historisch gucke, erinnert mich das Ganze auch so ein bisschen an die verbotene Stadt in Peking, wo ja im chinesischen Kaiserreich, was ja auch wirklich ein, zwar nicht globales, aber wirklich ein regionales Imperium war, was sich, ich denke, mit Fug und Recht wirklich auch mit dem Römischen Reich vergleichen lässt, in seiner Ausdehnung und in seiner Machtfülle. Und dass sich dort in der Hauptstadt dann so eine eigene, auch sakral geprägte Regierungsstadt nochmal befand, die ja auch wirklich ganz für sich stand. Natürlich, da ging es nicht um Hightech und um Entwicklung hin zu einer besseren Zukunft oder so, Aber dieses Phänomen, dass die Eliten sich letztlich auch in eigenen urbanen Räumen abschotten, das ist nicht neu. Auch dieser ganze Bezirk um Versailles, ja, im Absolutismus lässt sich da irgendwo einordnen. Und wenn wir jetzt auch mal global jetzt so in unsere Zeit schauen, was die Besitzverhältnisse angeht, dann wissen wir ja, dass die letzten Jahrzehnte zu einer Entwicklung geführt haben, dass wir eine superreiche Milliardärselite haben, denen der Großteil des Planeten gehört, die, ich weiß nicht, ob sie überhaupt 1 oder 2% der Weltbevölkerung ausmachen, also eine winzig kleine Gruppe, denen gehört mittlerweile schon fast alles. Und denen gegenüber steht diese immer ärmer werdende Weltbevölkerung. Und ich finde es doch, wenn man diese Entwicklung dann so betrachtet, eigentlich folgelogisch, ja, folgerichtig aus so einer inneren Logik heraus, dass sich diese Eliten letztlich dann auch irgendwann eigene Räume und Städte bauen. Also der klassische Gedanke ist ja immer so, ja, wenn du super reich bist, dann kaufst du dir eine eigene Insel. Ja, das haben sie alle schon, aber eine eigene Insel ist nett zum Urlaub machen. Eine eigene Insel ist aber noch nicht eine eigene Zivilisation. Und wir haben jetzt durch die voranschreitende technische Entwicklung, die ja wirklich in rasender Geschwindigkeit vonstatten geht, ja wirklich die Chance, neue Zivilisationen aufgrund der Technik zu entwickeln, aber wir werden nicht die ganze Menschheit mitnehmen können. Das, also wir in Anführungsstrichen, wir jetzt nicht, aber die Menschheit als solche. Und natürlich werden dann die Eliten diese Ideen für sich umsetzen. Und insofern wird es nicht nur eine soziale Spaltung des Planeten geben, in Arm und Reich, es wird auch eine technologisch-zivilisatorische Spaltung geben. Und da gebe ich dir dann wieder recht, wenn das Ganze dann über einen längeren Zeitraum eine Eigendynamik entwickelt, dann hat man wirklich irgendwann eine Breakaway Civilization. Und
Ich bin noch nicht bereit, dann zu sagen, es wird es geben, weil das wissen wir nicht. Das ist, was sie planen. Aber das ist ja genau diese große, was so spannend ist an dieser heutigen Zeit, dass jetzt im Moment wer noch Weichen gestellt ist. Das sind diese Pläne. Und ich weiß, dass es diese Pläne gibt. Und wir sprechen ja ganz offen hier, eine Stadt, die sich da manifestiert. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Ganze eben bildlich auch und in Realita nur auf Sand gebaut ist. Ja? Und weil diese Art von Vision steht da unsere Vision gegenüber. Und die gilt es zu stärken, diese Vision. Und das ist nicht nur hier, dass wir uns das kurz ausdenken, sondern eben diese Vision, die auch der abendländische Humanismus hervorgebracht hat. Nämlich die ganze Welt mitnehmen und eben gerade nicht irgendwie einen Breakaway anzustreben, sondern für einen Fortschritt für alle Menschen zu ermöglichen. Und nicht irgendwie, ja, die Masse, die kommt dann in was für eine Art System das dann auch immer sein mag. Weißt du, autoritär, halt ohne Freiheit und die Elite, die Herrscherkaste kommt in dieses transhumanistische, in diesen transhumanistischen Lifestyle, der übrigens, und du hast es auch gesagt, auch nichts mit Freiheit zu tun hat. Das heißt, der Gedanke von Freiheit, der ist dann für alle weg. Für die Eliten, by the way, eben auch. Das ist nicht, dass sie dann freier sind, weil wenn du dann erstmal, gerade wenn wir so ein, zwei Generationen weiterdenken, wenn du irgendwann erstmal so ein Mitglied bist von Neom City, dann bist du auch abhängig von Neom City. Du kannst dich dann woanders auf der Welt auch nicht mehr so ohne weiteres blicken lassen. So ist und durch eine normale Stadt dann schon gar nicht mehr gehen. Ne? Also, das sind tatsächlich unterschiedliche Visionen. Und wir sollten nicht so leicht unsere Vision, also unsere abendländische und die Vision der Aufklärung und des Humanismus einfach über Bord werfen, sondern, ey, in welche Richtung sich das entwickeln wird, wird sich zeigen. Klar, im Moment. Alles deutet darauf hin, auf Neom und diesen Weg. Wir sehen, wie mächtig diese IT-Konzerne geworden sind. Wir sehen, wie diese Datenkraken, wie weit es schon gegangen ist und können auch nur erahnen, was dahinter noch läuft. Wir sehen diese Entwicklung von KI. Wir sehen dieses enorme Kapital, weil das Haus Saud durch den Petrodollar. Letztens wir, der Westen, haben die über Jahrzehnte lang halt groß gemacht. Ist so. Durch das, was wir an den Tankstellen halt ausgeben. Wir sehen das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist das Spiel so noch nicht gelaufen und wir sollten sozusagen unsere Vision stärken. Und ich weiß, im Moment schaut es schlecht aus. Wie du es selbst gesagt hast, in solchen extrem ambitionierten Projekten wird deutlich, wie weit eigentlich schon Europa hinterherhinkt. Aber selbst da, das würde ich gar nicht so negativ ausdrücken, denn wenn wir in diesem Weg hinterherhinken, ist gut, weil das ist nicht unser Weg. Das ist nicht der Weg zur Freiheit und zur wirklichen Fortschritt und Entwicklung von Menschheit führt, sondern das ist ein Weg, der in Entzweiung führt, der etwas Diabolisches hat. Diabol im Sinne von Spalten. Ja. Das ist die Gefahr, die hier droht. Und wir sollten sozusagen, oder das ist zumindest mein Anliegen immer. Und ich weiß, dann sagen Leute, ja, es ist naiv. Nein, es ist nicht naiv. Weil ich weiß, ich sehe ja auch diese Probleme, deswegen sprechen wir darüber, über sowas wie Neom. Aber ich weiß, dass auch letzten Endes unsere Vision auch eine ganz, ganz große Kraft hat. Und nicht nur für ein paar europäische Freaks, ja, ihr Humanisten, sondern tatsächlich ist es eine große Kraft auch, die auch einen universellen Gedanken hat, der letztens auch für alle Menschen gilt. Und das sollten wir einfach stärken. Und das machen wir ja letztens, indem wir uns mit so einem Thema beschäftigen. Dann stärken wir unsere eigene Vision, was es bedeuten kann als Bürger, auch eben in Fortschritt. Und rede nicht Technikfeindlichkeit, aber Technik halt, die wir für uns nutzen. Und diesen Weg, das ist ja noch nicht entschieden so. Und den sollten wir stärken, ja.
Ja, ich muss da ein bisschen leider so reingrätschen und etwas deine optimistische Sichtweise auf das, was du unseren Weg genannt hast, bremsen, aus meiner Sicht. Weil natürlich ist es fraglich, was soll denn unser Weg sein? Weil wir dürfen ja nicht vergessen, der Transhumanismus und die kalifornische Ideologie und all diese Ideen, die sich da jetzt so manifestieren, die sind aus dem europäischen Humanismus und der Aufklärung heraus erwachsen. Das sind die Kinder davon. Und wenn man dann sagt, wir stellen dem praktisch unseren humanistischen, aufklärerischen Weg entgegen, das ist ja das, was eigentlich aus diesem Weg erwachsen ist, was wir dort sehen. Insofern ist da mal eine Weiche, ich weiß nicht, ob falsch, in die falsche Richtung gelaufen. Es ist ja immer, all diese Gedankengebäude sind so zweischneidige Schwerter. Ich weiß aber natürlich auch, was du gemeint hast. Natürlich so unser europäisches Konzept von Aufklärung, denke ich, so wie es mal begonnen wurde, war ja nicht gedacht, dann in solchen Elite-Utopien irgendwie zu münden, sondern es sollte ja die Menschheit als solche befreien und ihr helfen. Und natürlich müssen wir auch schauen, vielleicht müssen wir da noch weiter zurückgehen und wenn wir von unserem Weg sprechen, auch noch das Mittelalter mit einbeziehen, eben
Ja, genau in die
mittelalterlich als
Richtung gehe ich
Staat.
doch. Genau in die Richtung gehe ich, Charles, du verstehst mir, aber genau so ist es. Schau, mit der Aufklärung, diese Konzepte von Transhumanismus und so weiter, das ist letzten Endes was alles aus der englischen Aufklärung kommt. Und wenn du dort eben den Pfad weiter zurückverfolgst, dann stößt du schnell eben wieder auf den roten Faden der Oligarchie, Stichwort Venedig und so weiter. Die haben ja eine andere Aufklärung entwickelt. Deswegen habe ich auch da schon so viele Themen drüber gemacht. Auch diese ganze Idee von Darwinismus, diese Verschmelzung von diesen Familien, Darwin, Galton, Wedgwood, glaube ich, bis hin zu Huxley und so weiter, die ja dann hier in der UNO, UNESCO und so weiter Gründer sind. Das ist ja genau warum ich das so oft darüber spreche, ist, weil das ist ja genau diese falsche Weiterentwicklung von Humanismus. Hat aber nichts zu tun mit, wie könnte man es nennen, mit einem kontinentalen Humanismus. Und ich glaube, ganz ehrlich, diese Spaltung innerhalb von Europa, diese geistige Spaltung, die lässt sich sogar zurückführen, bis hin zu Zeiten von Leibniz. Leibniz auf der einen Seite, der ein, und boah, da könnte man auch so viel tiefer reingehen, weißt du, der eine ganzheitliche geistige Auseinandersetzung, eine Philosophie entwickelt hat. Und Zeitgenossen von ihm waren eben Leute wie Isaac Newton und so weiter. Und dort in England wurden die Parameter anders gesetzt. Da wurde das Spirituelle, die innere Schau, die wurde abgekoppelt. Und das macht man dann nur noch in den Logen oder irgendwo im Verborgenen, während an den Universitäten nur noch eine materialistische Wissenschaft ist. Leibniz hat anders gedacht, er hat dieses Ganzheitliche gehabt. Und ich meine, da kann man vielleicht auch schon erkennen, dass schon vor Jahrhunderten innerhalb von Europa sich auch schon etwas aufgespalten hat. Und das eine ist eben dieser Weg, den wir heute aufgehen sehen in dem Angloamerikanischen. Das sind eben all diese Ideen von Evolution, Materialismus. Auch Karl Marx ist zwar Deutscher, aber er hat eben in England gelebt und in England publiziert. Bis hin zu dem, was wir heute haben, Transhumanismus. Das ist dieser eine Weg. Der andere Weg wäre eben der, den wir in Kontinental-, Mitteleuropa und natürlich muss man da in erster Linie Deutschland nennen haben. Das ist der Weg, den beispielsweise, Leibniz ist da nur so eine Ikone sozusagen, um das zu verdeutlichen. Aber tatsächlich, Charles, der Weg, der führt eben zurück ins Mittelalter, in die Zeit der Gotik, wo wir wissen, wie Städte gebaut werden und wo wir, ich meine, allein im Mittelalter wurden hunderte von Städten gebaut, neu gegründet in Deutschland und aufgebaut. Das ist ja genau diese Sache. Wir bauen eine neue Stadt, wir machen uns da Gedanken. Das ist nichts, was über ewig gewachsen ist, sondern Stadtplanung, all diese Dinge, das ist auch unser Erbe, nur dass eben das in unsere Idee, jetzt, weißt du, wie es gemeint ist, unsere Idee, also in dieser Tradition von, sag mal, Kontinentaleuropa, Mitteleuropa, hat die Stadt einfach eine ganz andere Bedeutung. Das ist Stadt von Freiheit, das ist Stadt, wo die Gemeinschaft von allen Stadtbürgern eine Rolle spielt. Und selbst die Oberen der Stadt immer eng verbunden sind, auch mit den Unteren, und wo es diese gemeinsamen Feste gibt und all diese Sachen so.
Ich würde da sogar.
Das ist so eine Fronte.
Ich würde da sogar, wenn man das mal jetzt ganz auf die Spitze treibt, und das ist jetzt natürlich ein bisschen provokant, aber es ist auch letztlich irgendwo so dieser Gegensatz, wenn wir das Europäische weit genug zurückführen, die freie griechische Polis und dann so die orientalische Despotie. Ich denke, sehe dann irgendwie so einen Gegensatz, sowas wie Athen, Babylon oder ja, wobei ich will jetzt natürlich auch den altorientalischen Kulturen kein Unrecht tun, inwieweit die jetzt wirklich so solche in so einem Gegensatz standen, das ist fraglich. Aber es ist, sage ich mal, ein literarisches Motiv oder ein Narrativ, was in der europäischen Selbstwahrnehmung immer wieder vorkommt, dass man das irgendwie so als Gegensatz sieht. Ja, die freie griechische Stadtkultur und dann irgendwie das Riesenreich, das orientalische Imperium. Das hat man ja auch dann manchmal auf Russland oder später auf die Sowjetunion so übertragen. Da muss man auch aufpassen, wenn man das jetzt zu weit führt, kann es auch schnell irgendwie so in so eine Richtung gehen, die so kriegstreiberisch ist, dass man da irgendwie so das Feindbild verortet. Ich habe es, wie gesagt, es war als Provokation gemeint. Aber es ist ein Schema, was man ja auch grob greifen kann. Und natürlich begegnet uns ja auch China jetzt letztlich wieder so als die östliche riesige Despotie, das ist Großreich und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, dem wir uns stellen müssen. Aber es sind diese Verbindungen letztlich, die in diese ideologischen Richtungen gehen, die das ganze Phänomen Neom oder Stadt der Zukunft, Utopie interessant machen. Dass man dann einfach schaut, hier steckt mehr dahinter als einfach nur Eliten, die sich heute mit Hilfe modernster Technologien urbane Zentren bauen, sondern hier sind auch Weltbilder, Menschenbilder, die sich eine politische Ordnung schaffen, also die sich materialisieren, wenn man so will. Und ich weiß gar nicht, wir sind zeitlich etwas fortgeschritten, ob wir diesen großen Themenkomplex noch in dieser Sendung behandeln können. Wahrscheinlich nicht, ich denke mal, das machen wir in der nächsten Sendung. Was wir aber in dieser Sendung auf jeden Fall noch zeigen können und was ich gerne zeigen würde, ein paar Bilder. Ich hab hier noch was sehr Interessantes, was halt auch in diese Richtung geht. Und zwar schauen wir uns doch mal das hier an. Ja, das hier ist nämlich der neue Firmensitz des Apple-Konzerns. Und wir hatten jetzt bisher ja nur über Städte gesprochen, urbane Projekte. Aber dieser ganze Themenkomplex ist ja auch mit diesen Konzernen verbunden, mit diesen Hightech-Konzernen, die teilweise dahinter stehen, die das technologische Rahmengerüst schaffen und eben halt auch ideologisch nicht neutral sind, sondern Vertreter sind dieser kalifornischen Ideologie, dieser transhumanistischen Ideologie. Und da können wir uns ja auch einfach nur mal anschauen, was jetzt solche Firmen machen. Also dieses Gebäude hier, interessanterweise, das wurde noch von Steve Jobs entworfen oder er hat es entwerfen lassen. Das hat er auch noch kurz vor seinem Tod vorgestellt. Also man sagt dann auch manchmal scherzhaft, das ist das letzte Apple-Produkt, was von Steve Jobs persönlich stammt. Es wurde dann erst nach seinem Tod gebaut. Und der hat dort diesen supermodernen Firmensitz bauen lassen in Form dieses Rings. Erinnert mich spontan auch entfernt irgendwie so ans Pentagon. da hat man eine andere Form gewählt, aber dass das so eine geometrische Form ist und so eine Machtzentrale, ich finde es immer wieder beachtlich, dass man gerade das gewählt hat. Hätte vielleicht auch ein Quadrat sein können oder ein Dreieck, aber die Kreisform ist da auch bezeichnend. Und überwiegend besteht das Gebäude, was die Fassade betrifft, aus Glas. Und das ist auch interessant, das hat ein deutsches mittelständisches Unternehmen gebaut. Es gab keine andere Firma weltweit, die in der Lage war, diese gigantischen Glasscheiben, die dann auch in dieser Qualität sein müssen, natürlich herzustellen. Wo man wieder auch, weil wir waren ja eben beim Mittelalter, beim deutschen Mittelalter, bei der deutschen Stadt und dort entstand und blühte das deutsche Handwerk und der deutsche Mittelstand, das Rückgrat unserer Wirtschaft ist natürlich letztlich daraus erwachsen. Und das spielt noch immer diese Rolle. Also wenn sich der Hightech-Konzern Apple, die so ein Gebäude baut, ein technologisch führendes Unternehmen, dann brauchen sie aber für dieses solide, klassische, alte Handwerk am Ende ein deutsches und ein Mittelstandsunternehmen, was in dieser deutschen Handwerkstradition steht, was ihnen die Glasscheiben baut. Auch das wollte ich hier nochmal einbringen, weil das so viel aussagt eigentlich.
Ja, das finde ich wirklich super, dass du diese Informationen hier hast, weil genau, das ist diese Symbolik. Neom und dieses Future Cities, sie wollen ja dann alle irgendwann autark sein und so weiter und alles wird dann nur noch so die KI, wird dann schon alles erschaffen, was möglich ist. Aber das ist eben vielleicht genau, wo ich eben auch sage, hey Leute, das ist so ein Konzept, das ist auf Sand gebaut. Das ist ein Kristallpalast, ja, weißt du? Am Ende braucht es halt doch auch wieder eben dieses Geerdete. Und das zeigt, so weit abgeschieden sind wir eben nicht. Und jetzt wir als Europäer, weil, und das ist ja bei Neom auch so, das hast du auch vorhin gesagt, nichts, was dort gemacht wird, kommt aus Saudi-Arabien selbst. Also weder irgendwelches Know-how noch irgendwelche Leute, die dort arbeiten. Es kommt alles von außerhalb. Das Einzige, was aus Saudi-Arabien kommt, ist das Geld. Das ist der Petrodollar. Das Pechgeld, an dem das Pech klebte. Und das zeigt aber auch eben wieder diese Abgehobenheit. Und auch, wo ich eben die Hoffnung habe. Und nicht nur Hoffnung, sondern eigentlich die Überzeugung. Weil schau, ich bin jetzt Europäer, Humanist, nicht aus irgendeiner Ideologie raus, ich bin das und so, sondern das ist wirklich, ich bin überzeugt davon, der Weg von Leben führt in die falsche Richtung. Auf Dauer geht es nicht, alles nur einer KI zu überlassen und das wird alles regeln und dann irgendwie in Ordnung bringen. Nee, es braucht einfach den Menschen, menschliche Kreativität und dieses gewurzelte, möglicherweise bürgerliche. Aber hier zu dem Design wollte ich auch noch sagen, hier, ja, Ringdesign erinnert so ein bisschen an Atlantis auch,
ja? Ja, und da kommen wir natürlich auch noch in der nächsten Sendung dann im Detail drauf zu sprechen, wenn wir über Nova Atlantis und die geistigen Wurzeln dieser ganzen Ideen, wenn wir darauf näher eingehen. Ich wollte jetzt hier nochmal einen ganz interessanten Aspekt mit einbringen. Also Steve Jobs hat dieses Gebäude, als er das dann so vorgestellt hat, als das beste Bürogebäude der Welt angeprangert und es soll ein Arbeitsplatz der Zukunft sein. Ja, also wie wir bei Neom oder bei diesen anderen Smart Cities so die Stadt der Zukunft haben, hier hat man den Arbeitsplatz der Zukunft und ein Konzept, was dort zur Anwendung kam, ist so dieses Konzept von Open Space. Das heißt, dass die Mitarbeiter haben nicht wie früher feste Büros, jeder hat so irgendwie sein Büro, seinen eigenen Raum oder vielleicht wie in einem klassischen Großraumbüro, wo das kennt man so aus amerikanischen Filmen, so abgetrennt durch so Trennwände, jeder so eine Nische hat, sondern es gibt Großraumbüros mit langen Tischen, ja, wo man sich dann flexibel niederlässt und arbeitet, vielleicht am Laptop oder so Arbeitsplätze, wo man sich eintragen muss und dann, um dann vielleicht einen gewissen Bereich oder einen Computer dann nutzen zu können. Das heißt, letzten Endes werden die klassischen Strukturen, die sich auch in der Arbeitswelt so rausgebildet haben, aufgelöst und wie sie es ja nennen, Open Space, so ein bisschen auch wie das Internet ja funktioniert, zu so einem offenen Raum, so einem offenen Netzwerk umgewandelt. Und das Ganze klingt ja auf den ersten Blick gegebenenfalls ja auch interessant, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also meinem persönlichen Arbeitsstil würde es nicht entsprechen, ich würde da durchdrehen. Aber was halt so interessant ist daran, dass jetzt die Manager-Ebene von Apple, die haben im vierten Stock dieses Monumentalbaus ganz klassische Einzelbüros. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass es für die Führungsschicht gibt es nach wie vor Einzelbüros und eigentlich die klassische alte Ordnung. Aber die Ebenen darunter, die werden dann im Sinne dieser gleichschaltenden, ja, ich will schon fast sagen, sozialistischen Ideologie, in eine ganz neue Arbeits- und damit ja auch Lebensweise, gedrängt. Aber wie so oft bei Utopien, manche sind halt gleicher als die anderen. Und ich finde, das kann uns doch wirklich mal zum Nachdenken anregen. Auch wenn man das mal in Bezug dazu setzt, wie jetzt im Rahmen der staatlichen Maßnahmen in der derzeitigen Krise, ja auch durch das Konzept des Homeoffice, Arbeits- und Abläufe neu gestaltet werden. Also auch das kann man in diesen Kontext stellen. Die ganze Welt macht gerade große Schritte in eine Richtung, auf eine ganz neue und andere Art zu arbeiten, die modernen Technologien nutzt, aber auf der anderen Seite auch in eine Art und Weise in das Leben der Individuen eingreifen wird, die anders ist als die Art und Weise, wie das bisher geschehen ist. Die irgendwie ein bisschen soft und nett daherkommt, sich erstmal so freier anfühlt. Ja, das Homeoffice fühlt sich freier an, als wenn man irgendwie immer um 8 im Büro sein muss. Und der Open Space jetzt im Apple-Gebäude hat ja auch irgendwie auf den ersten Blick was Attraktives, so dieses lockere gemeinsam arbeiten und du bist nicht fest an einem Ort. Aber was das dann wirklich bedeutet, dass man auch in gewissem Sinne entrechtet ist und seiner Privilegien beraubt ist. Das wiederum, das ist vielen vielleicht noch gar nicht klar, denn so das klassische alte Büro, wo man dann jetzt aus dieser kalifornischen Ideologie heraus sagen würde, Mensch, das ist da ja eingepfercht und nicht vernetzt. Ja, das war aber auch ein Rechtraum in Miniatur, ein Mini-Herrschaftsbereich, wo selbst der Angestellte eigenständig einen kleinen Raum nach seinem Gutdünken gestalten konnte. Und das kennt man, wenn man schon mal vielleicht in einer Behörde war oder so, wo dann also Leute, die da schon seit 20 Jahren arbeiten, die haben dann auch so ihr ein bisschen ihr Büro in ihrem Büroraum so nach eigenem Gutdünken gestaltet und dem so ihre Marke aufgesetzt. Und das fällt hier alles weg. Die Leute sind, letztlich sind sie Ameisendrohnen.
Es ist wieder dieser Konflikt Kollektivismus versus Individualismus. Und das ist genau, du hast es wunderbar beschrieben. Open Space, das klingt auch alles so gut. Und hier diese Kreisform. Ja. Aber ich möchte da nur mal erinnern, auch hier reichen Connections weit, weit zurück nach England. Es war ich habe es nochmal kurz nachgeschaut, der Name, weil ich ihn nicht mehr im Kopf hatte. Jeremy Bentham heißt der Mann. Jeremy Bentham, der war im 18. oder sogar 17., ja, 18. Jahrhundert muss es gewesen sein, war das ein Philosoph und auch ein Sozialtheoretiker. Einer, der eben auch so Gesellschaftstheorien entworfen hat. Und auf den geht zurück der Begriff des Panoptikums. Die Idee, dieses Open Space, etwas Rundes zu bauen. Und ich meine, hier wird es so dargestellt, wie ja, das ist Future und wow, eine andere Art zusammenzuarbeiten. Aber dieses Konzept von Panoptikum, das ist ja letztens auch eben auch das zentrale Konzept von Überwachung. Und da kann man zum Beispiel sich mal angucken, aus Kuba, da wurde im 19. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert, nee, ist im 20. Jahrhundert muss es gewesen sein, ein Gefängnis gebaut, das sogenannte Presidio Modelo. Und wenn man sich das anguckt, das ist genauso gebaut wie dieses Teil. Das ist kreisrund und in der Mitte ist so ein Wachturm. Und von diesem Wachturm aus, weil das kreisrund ist und alles transparent, kannst du jede einzelne Gefängniszelle einsehen. Und die sind auch offen. Also du siehst, die Menschen, die dort einsitzen, sind also rund um die Uhr, kannst du damit rechnen, dass du von dieser Handvoll Wachleute beobachtet wirst in dem, was du tust.
Es gibt
Das
da,
ist,
da, da,
und
da.
da sieht man es dann so deutlich. Ich meine, hier reden wir von dem perfekten Gefängnis. Und natürlich alles auch mit diesem englischen humanistischen Hintergrund. Ja, das ist das Perfekte, um die Menschen zu erziehen. Weißt du, damit dann die Gefangenen, die Strafgefangenen werden erzogen. So, das ist diese Idee, indem wir ihnen komplett die Freiheit nehmen, können wir dann vielleicht die Menschen erziehen. Das ist wieder diese Vorstellung, die dort immer wieder dahinter schlummert. Dieses Weltbild, dieses aus meiner Sicht faustische Weltbild. kneten den Menschen. Wir übernehmen die Rolle der Natur oder von Gott. Wir erziehen den Menschen. Wir machen aus dem Menschen das, was wir wollen. Das ist so diese geistige Grundlage, die das alles durchdringt. Von MK Ultra bis hin zu Transhumanismus und so weiter. Der gläserne Mensch, das sind alte Konzepte. Und wie gesagt, ja, zurück geht das auch hier wieder auf so englische Sozialphilosophen. Ja.
Es gibt interessantes Buch von dem französischen Philosophen und Historiker und Soziologen. Ich weiß gar nicht, welche Kategorie man ihn stecken möchte. Da waren so vielen Disziplinen groß. Michel Foucault. Und der gehört zur Denkrichtung des Poststrukturalismus. Und Michel Foucault, der hat ein Buch geschrieben, Überwachen und Strafen. Und das ist eigentlich eine soziologisch, historisch und philosophische Analyse von genau dem, was du gerade beschrieben hast. Und er weist dort eigentlich nach in diesem Buch, dass in den europäischen Staaten auch im Zuge der Aufklärung man immer mehr davon abgewichen ist, Körperstrafen anzuwenden. Also noch in der Mittelalter oder in der Neuzeit wurden wirklich Delinquenten, wirklich, die wurden gerädert, enthauptet, verstümmelt, schlimmste Körperstrafen. Das nahm mehr und mehr ab. Natürlich gab es auch noch die Guillotine und solche Dinge, aber es wurde weniger. Und dafür aber kamen diese Überwachungs- und Gefängnisstrafen immer mehr ins Spiel. Und genau dieses Konzept, dieses Panoptikums, waren eine Zeit lang alle moderneren Gefängnisse aufgebaut, nicht nur in Kuba. Ganz moderne Gefängnisse brauchen das natürlich nicht mehr in der Form, weil es jetzt Videoüberwachung gibt. Aber dieser Gedanke, dass du diesen Kontrollturm in der Mitte hast und drumherum ist dieses geometrisch perfekt angelegte Gefängnis und was diese Totalüberwachung möglich macht. Und das war diese Entwicklung dieses Gefängnissystems, dieses neuen, war ein wichtiger Schritt hin zu eine Art Disziplinargesellschaft, in der wir auch heute leben. Also das ist genau diese Richtung, immer mehr Überwachung und Disziplinierung von Individuen. Dafür dann aber weniger Körperstrafen, weniger abschreckende, drastische Strafen. Und so ist ja auch der westliche Staat. Also mit Ausnahme jetzt von Amerika, gar keine Todesstrafe mehr, aber lange Haftstrafen. Immer mehr Überwachung. Und es ist interessant, also dein Gedanke, weil ich hatte dieses Firmengebäude damit auf Anhieb gar nicht in Verbindung gebracht. Aber natürlich, es passt total. Und es ist ja auch nicht nur der Mitarbeiter von Apple, der jetzt dort in diesem System ist. Es ist ja auch noch der Kunde. Also Apple als Tech-Konzern, als riesiger Datenkrake. Und ich finde auch interessant, in der Mitte des Gebäudes, da haben sie so eine Parkanlage. Ja, die Idee ist dahinter, jeder Mitarbeiter kann dann, wenn er eine kreative Pause braucht, sofort in diesen Park und hat ein Stück Natur, kann sich da erholen, kreativ sein. Klingt erstmal gut, aber rein symbolisch. Es ist die Natur, ja, wenn man das jetzt als Waldstück betrachten würde, was vom Tech-Konzern und der Zivilisation eingekreist und umgeben ist und eingeschlossen ist, wie in so einer Zelle. Also ich meine jetzt biologisch eine Zelle, nicht eine Gefängniszelle, so wie so eine Zelle, die sich dann irgendwie ein Stück Nahrung einverleibt. Da ist das auch ähnlich. Das ist dann so ein Bläschen innerhalb der Zelle, wenn man jetzt so an so ganz primitive Einzeller denkt. So. Also das ist wirklich, was da gerade von diesen Tech-Konzernen, von diesen Vertretern der kalifornischen Ideologie umgesetzt wird, ist beachtlich. Und wir können uns ja mal hier das nächste Beispiel anschauen. Ja, hier haben wir jetzt ein Bild, das ist der Google-Konzern. Der hat nicht so einen kreisrunden Ring, aber der hat übrigens, oder Alphabet-Konzern steht ja hinter Google, die haben, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, mehrere solcher Firmensitze. Hier sieht man das nochmal ein bisschen besser. Da ist es aber auch interessant, ähnlich, also die wetteifern natürlich mit Apple, das ist jetzt die Konkurrenz. Hier hat man ja mehr so eckige Formen und mehr was Asymmetrisches. Finde ich auch interessant, weil bei Apple hast du diese perfekte Symmetrie in der Kreisform und hier eher schon fast was Chaotisches. Und es sagt aber auch ideologisch ganz viel aus, denn Google wird auch mit so einer gewissen Ideologie in Verbindung gebracht, also neben dieser kalifornischen und transhumanistischen Ideologie, so einer Firmenideologie, die haben so einen Firmenkodex, wie all diese Großunternehmen. Oh, und da war so ein Slogan, war übersetzt so, sei nicht böse oder tu nichts Böses. Ich glaube, im Original hieß es don't be evil oder don't do evil things. Und das Ganze referiert auf so einen gewissen, auf so was Infantiles, ja, so eine Verkindlichung, und die mit diesem Konzern und dem, was er in der Welt praktisch von den Menschen fordert, einhergeht. Das heißt, der Kunde und der Mitarbeiter, die werden in so eine Kindrolle gedrängt. Ja, don't be evil, sei gut, und wenn nicht, wirst du irgendwie gelöscht, gesperrt und anders wie bestraft. Und auf der anderen Seite ist der Großkonzern übermächtig und ist wie so eine Vaterfigur, die er gefragt wird. Ne? Wenn wir die Google-Suchmaschine benutzen oder wenn wir YouTube benutzen, was mittlerweile auch wie eine Suchmaschine von Usern benutzt wird, dann ist es auch symbolisch so, als fragt man jetzt den großen Vater. Ja, oder die Mutter von mir, so die Eltern, so nach dem Motto, ja, was ist denn das und das? Und Google gibt dir deine ganzen Antworten, gibt dir alles vor, aber es drängt dich in die Kindrolle. Und dann sei schon brav. Don't do evil things. Und das haben die wirklich.
Genau so ist es, Charles.
Und das finde ich.
Ich stimme dir so zu, das ist so großartig. Das,
ich, haben sie hier auch irgendwo architektonisch umgesetzt. Mich erinnert, dass dieser Firmensitz irgendwie so ein bisschen so an Bauklötze. Aber noch nicht mal Bauklötze, die so nicht geschickt aufgestellt wurden von einem Kind, sondern fast schon so halb fertig hingeworfen. Es hat was ganz, ganz Infantiles. Was die Botschaft eigentlich ist dahinter. Und das natürlich bei einem Konzern, dem man natürlich bei dem, was dahinter steht, an Macht und an dem, an Leistung auch, die sie ja umgesetzt haben, haben dieses Imperium geschaffen. Das ist ja alles andere als infantil. Das ist ja hochprofessionell. Und hier so ein anderes Beispiel vor dem Google.
Aber das ist ja genau dieser Break. Das ist ja genau dieser Break, weißt du? Wir sollen in dieser kindlichen Welt ja gehalten werden. Ne? Das ist genau das. Und auch da ist im Fundament ist schon diese Anmaßung, uns zu erziehen. Das ist das Ding. Wie kannst du dich denn eigentlich anmaßen, andere erwachsene Menschen, also als Respekt, wie kannst du es anmaßen, die zu erziehen? Okay, wenn du Kinder hast und du bist in der Rolle eines Vaters oder einer Mutter, dann ist es deine Aufgabe, die Kinder mit zu erziehen. Keine Frage, ihnen einfach das mitzugeben. Aber wenn ein Mensch erwachsen ist, ist es eine Hybris, sich anzumaßen, andere zu erziehen. Und das ist genau diese Hybris, die sie ihm zurückverfolgen lässt über Jahrhunderte in dieser Denkweise, dieses Abgehobene. Und genau das ist, was Google so zeigt. Wunderbar, auch das Bild, was sie jetzt ausgewählt hat. Das ist genau das. Also die Masse der Welt wird in so einer infantilen Kinderwelt, Mickey-Maus-Welt gehalten. Schön bunt, mit Bauklötzchen. Und ja, wir können auch mal staunen. Aber papa, wenn du was Böses machst, wenn du auch nur in die falsche Richtung denkst, dann kommt die Sanktion. Und man weiß es die ganze Zeit, weil man eben dieses panoptische Prinzip hat, dieses Totalüberwachung, der gläserne Bürger. Wir wissen alles über dich. Und wenn du in die falsche Richtung denkst, falsche Richtung machst, wirst du sanktioniert. Und natürlich nicht auf die harte Art und Weise. Weißt du, früher war es auch so, ey, da hast du vielleicht eine Ohrfeige bekommen, aber danach war auch dann das Ding wie so ein Gewitter, da war die Spannung, es hat sich entladen und dann war wieder gut. Heute läuft das Ding dann subtiler eben weiter, länger, du wirst erzogen, kommen andere Maßnahmen. Und das ist genau dieser Gedanke, der dahinter steht und der eben so Leute wie uns, wenn du auch ein gewisses Selbstvertrauen halt erreicht hast als Mensch, warum auch immer, und das ist, steht jedem Menschen offen, hat nichts zu tun mit irgendwie, was du weißt oder Schlauheit, es geht einfach nur ein Reifeprozess, weißt du, dass wenn du irgendwie dieses Selbstvertrauen hast und Selbstbewusstsein, ey, das bin ich, dann hast du keine, oder lehnst du das einfach ab, wie da irgendwelche anderen Leute kommen und meinen, dich zu erziehen. Und dann auch noch, mit welcher Begründung, mit welcher Legitimation, habt ihr denn wirklich etwas, was euch dieses Recht gibt, euch über andere Menschen zu stellen? Habt ihr irgendwie einen besonderen Schlüssel gefunden? Habt ihr ein besonderes spirituelles Wissen oder so? Woher nehmen diese Leute eigentlich diese Überheblichkeit, zu glauben, sie könnten andere Menschen erziehen. Und das ist tatsächlich das Grundproblem. Und das Bild sagt so viel aus, was du da rausgesucht hast.
Ja, vor allem. Hallo,
schön lachen, das Mädchen
hier. Ja, man sieht ja auch jetzt hier, das ist fast schon so wie so Disneyland oder wie so ein Vergnügungspark. Da sind so infantile Figürchen. Und das kommt, und auch das Google-Logo, dieser Schriftzug in den Farben. Das sieht auch aus, als wäre das irgendwie aus Bauklötzen gemacht oder aus Buntstiften. Es ist Infantilismus. Und dahinter steckt irgendwie
So ein
was,
lustiger
dahinter
Name ja
steckt
auch,
irgendwie was.
googeln, ne? Weißt du, das ist
Ja.
Yahoo,
Wie,
weißt du, das ist, ja.
ja. Oder das hier finde ich so aussagekräftig. Da haben sie so ein Tyrannosaurus Rex-Skelett. Das ist wahrscheinlich kein Original, wahrscheinlich ist es eine Nachbildung, vor den Firmensitz aufgestellt. Und der wird jetzt von so rosa Flamingos attackiert. Ja, und das soll symbolisieren, dieses sei nicht böse. Und auch total, ein total infantiles Weltbild. Also der Tyrannosaurus Rex als größtes Raubtier, was so auf Erden wandelte. Gut, ist, mittlerweile weiß man, es gab auch größere Raubsaurier. Aber zumindest er ist so der bekannteste der wirklich großen Raubdinosaurier. Und der ist dann natürlich böse. Und klar, und Flamingos, die rosa sind, die sind gut, die mahnen ihn jetzt daran, sei gut. Und das ist, da fehlen mir fast schon die Worte, wenn ich sowas sehe. Es hat nicht nur sowas irgendwie Groteskes, es ist auch in seiner ganzen Darstellung und Bildsprache, es ist unästhetisch, es ist abstoßend. Es hat so ein bisschen auch wirklich was, als ob man der Realität ja, wirklich so diese Ideologie überzieht. Der Tyrannosaurus Rex als Skelett, als ein zoologisches Ausstellungsstück, als ein Relikt der Vergangenheit auch. Und der wird jetzt von der neuen Be-Good-Ideologie besiegt oder vereinnahmt oder die dringen in ihn ein. Also auch hat eine tiefe Symbolik eigentlich, obwohl es so ja, fast schon eher blöd da und abstoßend daherkommt.
Eine tiefe Symbolik, es ist ein großartiges Bild, weil es eben auch dieses völlig falsche Verständnis von Natur widerspiegelt. Dieses, weißt du, wir sind gut und das, die sind böse. Allein das, da bist du schon gefangen in dieser dualistischen Haltung. Letzten Endes, was dahinter zum Vorschein kommt, ist eben dieses Weltbild, weißt du, die Natur ist eigentlich böse. Das ist das Werk des bösen Demiurgen. Ja. Das ist und deswegen ist es richtig, das zu bekämpfen. Aber hey, als Unsereins, als Kind der Erde, ist es eine völlig groteske Verdrehung auch und ein völlig falsches Naturverständnis. Das ist wie wenn, oh, der Wolf ist böse und die Schafe sind gut. Es ist ja eine Frage der Perspektive, es ist Natur. Und das ist eben genau nicht ganzheitlich verstanden, sondern das ist dieses Aufspalten so. Und das ist ein ja, großartiges Bild hier, was das aussagt. Es ist
Also
einfach
das sagt
diese
auch so
Anmaßung,
viel
diese
aus. Es ist auch
Hybris.
der.
Man ist besser als die Natur, man ist besser,
Es ist.
weil eben die Natur letzten Endes der Demiurg ist. Und ich sag dir, Charles, aus meiner Sicht geht das so weit zurück. Demiurg, das ist ja so ein Begriff hier
Aus der Gnosis
aus dem
oder besser,
gnostischen.
noch älter eigentlich, stammt er von
So weit
Platon.
geht das
Älter
zurück, ja.
eigentlich. Ist eigentlich ein Begriff, den Platon da
Und
eingeführt hat. Eigentlich
das
ein
so
Begriff,
weit
den
geht es
Platon
zurück.
da
Es
eingeführt
ist diese schlechte Welt, die schlechte Natur, der schlechte Mensch. Und wir jetzt, weil wir so schlau sind, so, ach, wir machen es jetzt besser so. Und das ist aber, wo ich wo wir so einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, halt echt alarmiert aufschreien und sagen, hey, boah, das ist die totale Hybris. Da bringst du alles durcheinander. Wenn du wirklich das jetzt noch auf die Spitze treibst, dann ist es halt der Kampf letzten Endes gegen die Natur, gegen die Erde, gegen das Leben. Und das ist tatsächlich, was wir dort erleben. Und höher kannst du nicht dich anmaßen, höher kannst du nicht in die Hybris geraten. Und auf der anderen Seite würde ich ja sagen, hey, wenn du in dem Trip bist, puh, der Fall, der wird tief werden. Ne?
Es ist ja auch, wenn man sagt, der Tyrannosaurus Rex, das ist dann sozusagen die Macht der Vergangenheit, wenn man so will, ja. Und das ist der Triumph über die Mächte der Vergangenheit, so würde ich es auch interpretieren. Und dann aber wirklich irgendwie so diese Flamingos, die jetzt hier alle gleich sind, so eine Mehrzahl, fast schon so wie so eine Internet-Community oder das Kollektiv gegen das Individuum. Wenn man jetzt den Dinosaurier dann als Individuum betrachtet, und der wird von so einem Kollektiv von kleineren, aber rosa eingefärbten, also Schrägstrich guten Kräften besiegt ich weiß nicht, ob gefressen oder wie man das interpretieren soll, aber es ist im höchsten Maße befremdlich. Und ich glaube, damit haben wir jetzt auch langsam für diese erste Episode einen ganz guten Abschluss gefunden, auch thematisch. Wir sind um das nochmal Revue passieren zu lassen, wirklich vom Großen ins Kleine gekommen. Wir haben uns erstmal dieses utopische Projekt Neom angeschaut, diese Megacity. Wir haben geguckt, wo die geopolitischen Verbindungen sind, was das eigentlich bedeutet, auch die in Bezug auf die Weltwirtschaft, wenn man jetzt eben auch an die superreichen Eliten denkt und die Verarmung der Massen. Wir haben dann geschaut, dass es das Konzept dieser Smart City, der Super City, auch im Kleinen gibt, als Laboratorium, als Testobjekt, ja, sowohl auf dem amerikanischen Kontinent als auch in Japan. Und haben dann festgestellt, im noch kleineren findet man das halt schon verwirklicht, auch kann man ja sagen, in diesen Firmensitzen der Tech-Konzerne. Und haben dann auch diesen Bezug hergestellt zu der großen, ich nenne es mal, Digitalisierungswelle, Zwangsdigitalisierungswelle, die mit den derzeitigen Krisenmaßnahmen einhergehen und diesem Phänomen des Homeoffice, wo uns allen jetzt ganz neue Arbeits- und Lebensweisen, ich sag mal ganz vorsichtig, näher gebracht werden, wobei ich eigentlich lieber sagen würde, aufgezwungen werden. Und wir werden in der nächsten Episode noch tiefer einsteigen, wo das Ganze eigentlich historische Vorläufer hat und auch schon schauen, inwieweit das Ganze auch schon in der Vergangenheit versucht wurde, ähnlich umzusetzen und gescheitert ist. Und welchen Impact das Ganze auch so auf die Kunst und Kultur im Abendland hat. Also wirklich, es geht in der nächsten Folge wieder richtig spannend weiter mit diesem Thema. Und ja, Buchtipps zur Sendung findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es auch noch eine kleine Sondersendung zu den Büchern auf meinem Kanal geben. Und ich würde jetzt das Schlusswort dir geben, Frank, und ich verabschiede mich schon mal, liebe Freunde.
Ja, hey, boah, war wieder ein so interessantes Gespräch, Charles. Wirklich faszinierend, welche Aspekte wir heute angestoßen haben. Und ganz ehrlich, ich kann es kaum erwarten, dass wir unser Gespräch fortsetzen. Und für euch da draußen gilt Geduld und der zweite Teil kommt.
Bis bald.